Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.
Beauty Buzz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Laura, Rabi, was geht ab?
Ja, richtig warm, zu warm.
Zu warm. Das hast du schon bei der letzten Folge, glaube ich, gesagt, ne? Da war es auch super warm.
Ja, sagst du jedes
super
Mal.
Warm.
Keine Ahnung.
Und du bist in Deutschland und ich in Spanien.
Immer wenn wir aufnehmen, ist irgendwie verdammt warm und das nervt mich unheimlich.
Wie es ist, immer ist es verkehrt.
Hauptsache, er sagt immer zu mir, er will nur in warmen Ländern leben. Und dann ist es ihm mir zu heiß.
Nein, in den warmen Ländern haben die ja Klimaanlagen, nur hier haben die keine Klimaanlage. Also, wo findest du hier eine Klimaanlage?
Ja, okay, das sind noch nicht so professionalisiert, aber... Das kommt bestimmt. Okay, wir legen los. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe direkt eine Einstiegsfrage an euch. Warum tragt ihr eigentlich keinen weißen Kittel in der Praxis?
Boah,
ist das out?
Das habe ich schon im Krankenhaus nicht gemacht. Also im Krankenhaus habe ich nie einen weißen Kittel getragen. Ich behaupte mal, Leute, die einen weißen Kittel tragen, wollen zeigen, dass die Ärzte sind und was Besseres. Und da war ich immer dagegen.
Das ist ja eigentlich auch voll die Keimschleuder, wenn man sich mal überlegt, dass die Arme lang sind und dass du ja immer den Patienten damit berührst.
Ja.
Und dann von einem Patienten am nächsten.
Aber warum hat man irgendwie Kittel getragen? War das nicht so ein Zeichen also von Seriosität oder so?
Keine Ahnung, also wenn du, ich sag mal so, wenn du Internist bist, kannst du von mir aus einen Kittel tragen, da hast du ja keinen Blutkontakt, da hast du keine Sekrete so richtig oder selten. Aber
nee, eigentlich ist es schon ein Schutzkittel.
Ja, eben, es ist ein Schutzkittel, aber wir als Chirurgen, dann kannst du den Kittel theoretisch nach jedem Patienten wechseln. Und ganz ehrlich, mein Metzger trägt auch einen Kittel und ich habe mich immer geweigert. Ja, und wenn ich so schaue,
ja, aber der wechselt nicht nach jedem.
Ja, nee, aber wenn ich auch so im Internet schaue, wer immer so einen Kittel trägt in seinen Reels, das sind, auch wenn ich es gegen Kollegen schieße, das sind immer die Vollversager.
Okay.
Ich denke, das ist eigentlich, also in den ganzen skandinavischen Ländern ist es sowieso schon abgeschafft, weil es eigentlich wirklich nur eine Bakterienschleuder ist.
Mhm.
Ich und da benutzt man das gar nicht mehr. Ja. Aber da gibt es auch keine Hierarchien, ne, in Skandinavien.
Ich glaube nicht so krass, aber ich fand auch immer irgendwie, wenn du irgendwo in der Praxis warst und die Person hat dann Kittel getragen, dann war das immer so, ach, ja, Frau Doktor. Weißt du, das hat immer sowas.
Nee, das ist wie gar nicht. Ich bin da raus, ihr werdet mich nie in einem weißen Kittel sehen, nie wieder.
Okay, sehr gut. Hätten wir das geklärt? Wir wollen heute in der Folge so ein bisschen darüber sprechen, auf was muss ich als Patient, Patientin achten, wenn ich quasi zum Beauty-Doc gehe, also zum plastischen Chirurgen für keine Ahnung was für Eingriffe.
Da musst du ja auch nochmal differenzieren, das weißt du, oder? Beauty-Doc und plastischer Chirurg.
Ja, das war jetzt ein bisschen, ja, ich weiß.
Nee, das ist gut, aber das ist ja ein perfektes Einsteige. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Beauty-Doc und plastischer Chirurg?
Genau. Also genau, Beauty Doc war jetzt eigentlich eher so ein bisschen lapidar dahingeredet.
Ja, aber deine Frage.
Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man sich als allererstes anschaut, wohin gehe ich denn da eigentlich?
Korrekt. Rabbi?
Und da fallen die meisten eigentlich auf die Schnauze, weil die meisten schauen sich halt irgendwelche Reels im Internet an und die Aufklärung ist meiner Meinung nach in Deutschland sehr, sehr, sehr schlecht und da geht man halt sehr schnell zur falschen Adresse. Worauf sollte man achten? Ja.
Wir können ja anfangen mit sowas wie Qualifikation, Zertifizierung zum Beispiel. Also wir hatten ja auch schon viele Folgen in Richtung bei Kosmetikern und Heilpraktikern, je nachdem was für Eingriffe, Obacht.
Ja, ich meine, das Wichtigste als erstes, es sollte ein Arzt sein. Ja, das ist ja, glaube ich, A und O. Und dann hast du richtig gesagt, Qualifikation. Und dann ist halt die Frage, woran erkenne ich eine Qualifikation? Eine Qualifikation, eine sehr gute Qualifikation ist natürlich der Facharzt. An erster Stelle der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie oder ein Facharzt, der dem nahe liegt. Ja, zum Beispiel Dermatologie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Wenn es um die Brust geht, auch gerne Gynäkologie. Ja, dann gibt es natürlich generell die ganzen chirurgischen Fächer, wenn es darum geht, Bauchdeckenstraffung. Ja, das ist schon mal eine sehr, sehr wichtige Qualifikation. Ja, da nicht auf die Reels schauen, auf die Vorher-Nachher-Bilder, sondern genau auf diese Qualifikation, die vom Staat verliehen werden, für die man eine Prüfung ablegen muss und für diese Prüfung muss man viel vorlegen.
Wie sieht's aus mit Zertifikaten von anerkannten Fachschaften und so weiter?
Das ist natürlich auch immer wichtig, ne? Also die, dass man so mit, ich weiß es nicht, man kann schon ein bisschen darauf achten, dass man Mitgliedschaften in den größeren Organisationen oder Gruppen hat.
Ja, aber da muss man auch aufpassen. Es gibt natürlich halt gute, es gibt natürlich gute und große und wichtige Organisationen, wo jeder Mitglied werden kann, ja, aber die halt nicht relevant sind. Zum Beispiel die DGBT, ja, die, das ist die Deutsche Gesellschaft für Botulinum Toxin. Aber leider kann man.
Gibt es das ernst?
Ja, tatsächlich. Da sind wir auch Mitglied und wir sind auch zertifiziert. Ja,
also DGGH, ja, Deutsche Gesellschaft für Goldhamster.
Ja, die machen super Arbeit. Die machen super Arbeit. Man muss auch sagen, dass jeder Depp da Mitglied werden kann, wenn er 2200 Euro bezahlt und den zweitägigen Kurs gemacht hat. Das bedeutet, das ist keine Qualifikation, wenn ein Arzt hinschreibt, Mitglied der DGBT.
Okay, kurze Frage, wer stellt denn dann da die Zertifikate aus?
Wenn du den oder Kurs da teilgenommen hast, dann kriegst du das Zertifizierungs-
von anderen Medizinern wiederum?
Klar, genau.
Okay.
Aber
du musst dafür nichts leisten. Mhm. Ja, also das ist das Wichtige. Es gibt viel wichtigere Zertifikate oder Mitgliedschaften. Ich meine, das ist meiner Meinung nach die wichtigste, ist ISEPS.
International Society of Aesthetic Plastic Surgery.
Ist eine große Vereinigung international von allen plastischen Chirurgen, die da zusammenarbeiten, die sich austauschen, die miteinander arbeiten.
Wie der Name schon sagt, muss man dafür plastischer Chirurg sein.
Mhm. Es ist total schwer, da überhaupt reinzukommen.
Ja, das Wichtige ist, du brauchst erstmal den Facharzt und eine bestimmte Anzahl an Jahren, die du halt in der plastischen Chirurgie abgeleistet hast. Und genauso wichtig ist, wenn du da Mitglied werden möchtest, musst du auf jeden Fall von zwei Leuten, aktiven Membern, empfohlen werden. Und das wird dann nochmal kontrolliert. Und das ist halt das Hindernis an der ganzen Geschichte.
Okay. Er ist halt international riesig groß. Da sind echt richtige Koryphäen drin, aber du brauchst halt die Empfehlung, um da überhaupt reinzukommen. Und die Empfehlung, die gibt dir halt nicht jeder einfach so.
Ja,
das ist so ein Zertifikat.
Aber muss man dann so, weiß ich nicht, wirklich überall rumschleimen bei den Leuten, wo man weiß, dass die da drin sind, damit die einen dann empfehlen? Oder
meistens entsteht das in so einem coolen Gespräch?
Okay.
Ja, nee, die wollen ja keine schwarzen Schafe. Im Endeffekt soll es ein Zertifikat sein, dass man sich da operieren lassen kann.
Mhm.
Ja,
okay.
Das ist halt das Wichtige. Es gibt auch nur solche kleinen Vereinigungen, also national auf Landesebene, wie zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ästhetische und Plastische Chirurgie, die gibt es hier auch. Oder die DGPREG, ne? Und das sind wie Qualitätssiegel. Das ist halt schon mal wichtig. Für mich als Facial Plastic Surgeon ist es EAFPS, European Society of Plastic Surgery. Da bin ich halt Mitglied und auch da war es halt für mich am Anfang schwierig, jemanden zu finden, der dich empfiehlt, ne? Weil der dich empfiehlt, der hält ja auch irgendwo die Hand ins Feuer.
Wie ist dann der Austausch tatsächlich? Also finden dann auch irgendwie so Konferenzen statt oder irgendwelche Team-Calls?
Das sind ganz große Kongresse. Nein, ganz riesen Kongresse. Und die Jungen werden auch echt gut. Es gibt dann nochmal extra Kurse für die jüngeren Chirurgen.
Und Fellowships, Austauschprogramme.
Cool.
Du kannst dann irgendwo 3 Monate hingehen bei dem und dem lernen. Also auch schon echt bei den richtig Großen. Ja.
Aber ist ja schon cool eigentlich, ne? Weil du hast ja dann quasi dein Medizinstudium und alles, was danach kommt, bist dann quasi fertig und auch irgendwie am Arbeiten und hast dadurch ja einfach easy peasy die Möglichkeit, wie so ein Erasmus-Austausch noch weiter was dazu zu lernen.
Nur halt viel besser, weil mein Austausch damals im Iran war auch über ISEPS tatsächlich. Und ich behaupte mal, ich habe so viel gelernt wie in meiner 5-jährigen Ausbildung hier in Deutschland. In einem halben Jahr, ne? Das war halt Wissen, Vermittlung pur und intensiv und gleichzeitig halt noch, wie gesagt, ein Qualitätssiegel. Also wenn man zum Arzt geht, ist es auf jeden Fall ein sehr wichtiges Zertifikat oder Aushängeschild, wenn man Mitglied einer dieser Gesellschaften ist. Ja, also Nummer 1, Facharzt, okay. Nummer 2, Mitglied einer solchen Gesellschaft und Nummer 3, sage ich immer wieder, ganz, ganz, ganz wichtig, langjährige Erfahrung. Also so jemanden zu gehen, der noch nie im Krankenhaus gearbeitet hat oder gerade mal 25 ist und fertig ist mit dem Studium, da würde ich mir zweimal überlegen, ob ich mich da auf den Behandlungsstuhl setze oder nicht.
Aber das kann ich verstehen. Und dann habe ich mir aber auch darüber Gedanken gemacht und mir gedacht, okay, wenn jetzt aber wirklich jemand jahrzehntelang auch schon in seinem Beruf ist und natürlich auch die Erfahrung hat, aber gehen die dann auch alle so mit dem Zeitgeist? Weil so gerade bei dem ganzen Ästhetischen verändert sich ja schon noch einiges und dann will man ja schon auch irgendwie Behandler haben, die so ein bisschen einen verstehen mit dem, was man möchte. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, echt typabhängig. Ich meine, das ist ja bei euch in eurer Branche wahrscheinlich auch so. Und ich meine, man kennt, jeder kennt diesen Lehrer, der einfach immer noch, weiß ich nicht, den Overhead-Projektor in die Schule reingeschleppt hat und dann irgendeine Folie da oben drauf geknallt hat, die schon die letzten 50 Jahre da drauf geknallt hat. Also ich glaube, das ist echt Typsache und da muss man einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben.
Aber da kann man ja zur Not auch irgendwie vorher so ein bisschen rumgoogeln und sich ein Foto im Internet angucken und schauen, ob es klar geht.
Ja, aber als ISAPS-Member, ich behaupte mal, die meisten, die Sache mal vergessen, du zahlst ja auch für die Mitgliedschaft einen jährlichen Beitrag. Wenn man auf die Kongresse geht und man sieht halt die modernen Techniken der Kollegen, da siehst du immer so wellenweise, wie so eine Cosinus- oder Sinuskurve, wie halt nach den Kongressen und Meetings.
Dann geht
halt
man voll so mutig nach Hause
und probiert halt was Neues aus. Ja, das ist wirklich cool. Also ich glaube, selten, dass da einer irgendwie zurückbleibt. Ja. Die meisten ziehen immer schnell hinterher.
Dann kann man sich natürlich, beziehungsweise da hat es ja jetzt ein Urteil gegeben, dass Vorher-Nachher-Bilder in Deutschland gar nicht mehr gezeigt werden dürfen. Ja. Das heißt, man kann sich jetzt nicht als Patientin anschauen, okay, was hat die Person irgendwie schon gemacht und wie sieht das aus?
Vor- und Nachteile.
Wie kriege ich da so einen Eindruck von? Vielleicht hat man irgendwie Leute im Freundeskreis schon, die das erzählen und so weiter. Das macht, also ist natürlich auch ein Riesenfaktor irgendwo. Aber wie kriege ich denn jetzt einen Eindruck von der Arbeit?
Das ist auch ein sehr, sehr gutes Thema. Ich finde, damit schießt man sich in Deutschland selber ins Knie, auf gut Deutsch, weil alle gehen dann natürlich ins Ausland, die halt schön Werbung betreiben und Vorher-Nachher-Bilder posten und was weiß ich. Aber die Problematik ist, da kann ich auch den deutschen Staat verstehen, diese Bilder können bearbeitet sein, unter anderem KI bearbeitet sein. Ja, das bedeutet, das, was du da siehst, muss halt nicht unbedingt der Realität entsprechen. Und ein anderes Problem ist halt, dass wir zum Beispiel die Sofortbilder am OP-Tisch zeigen. Auch das entspricht nicht der Realität. Ja. Wenn ich dir eine Nase vorher, nachher, und das mache ich halt gerne, nachher halt OP auf dem OP-Tisch, in 3 Monaten, 4 Monaten sieht die Nase nicht so aus. Und da, ich glaube, da will der Staat die Leute schützen, aber gleichzeitig bei Brüste oder Fettabsaugungen, die Leute haben nur das, was sie sehen, aus der Türkei oder was weiß ich wo, und reisen dahin, ja, mit allen Risiken. Also im Endeffekt, es schadet der deutsche Staat mit dem Verbot der Vorher-Nachher-Bilder den Patienten, weil die halt sich Risiken begeben, die man hätte halt vermeiden können. Weil wenn in Deutschland was passiert, kannst du in Deutschland intervenieren. In Deutschland kannst du dich versichern, ja. Mhm. Und in Deutschland hast du natürlich ein besseres, ich verklage den Arztrecht, weil Vorher-Nachher-Bilder und Simulationen, was weiß ich, wie halt im Ausland. Und das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ich denke, die Deutschen.
Ja, das ist auch echt das Problem, ne? Wenn jetzt so eine Patientin aus irgendeinem Land zurückkommt, hat eine Infektion an der Brust und du musst die stationär aufnehmen, die Patientin muss leider alles selber bezahlen. Ja, und ich hatte schon auch, dass die Patienten dann direkt sich einen Flug wieder zurückgebucht haben, dorthin in diesem Land, wo sie sich halt alle operieren lassen und dann wieder zurückgeflogen ist, weil das zu, also ich meine, da kannst du ja nicht garantieren, wie viele Tausende von Euros das dann kostet.
Ja, aber man muss sagen, sobald es eine medizinische Indikation da ist, darf man vorher nachher Bilder zeigen, oder?
Ja.
Da hat sich nichts dran verändert.
Mhm. Aber eine medizinische Indikation ist nur, wenn die Krankenkasse das finanziert. Das heißt, meistens
so gut wie nie.
Ja. Ich wollte gerade sagen, wie absurd.
Ja, das ist lächerlich. Also man macht sich da eine Branche kaputt hier in Deutschland. Und schade.
Ja, aber man fördert halt den Tourismus ins Ausland. Ja. Ne? Oder den Operationstourismus.
Aber gerade so mit KI macht es natürlich schon Sinn. Also keine Ahnung. Es gibt ja in der Medienwelt teilweise schon Radioprogramme oder so, die testweise, ich glaube, Big FM haben das mal gemacht, die so ein Radioprogramm nur über KI haben oder eine KI haben moderieren lassen und so weiter. Echt? Aber das könnt ihr euch online anhören irgendwo.
Und?
Hat sich cool angehört, gar keine Frage. So, es war cool, aber da musst du halt dann auch ganz klar kennzeichnen, das und das wurde gerade irgendwie mit KI erstellt.
Wenn du jetzt sagst, beim Beauty-Doc oder beim, keine Ahnung, zu dem du gehen willst, schaust du auf die Google-Bewertung. Ich sehe das ja bei unserer Praxis, wie extrem das halt auch von vielen anderen Faktoren abhängt. Und das ist auch so eine schwierige Sache eigentlich mit diesen Google-Bewertungen. Ja, eigentlich ist es schon, ich glaube, dass es am allereinfachsten ist, am allerbesten, wenn du Freunde hattest, die da waren, die das gut fanden und die Leute zertifiziert sind, das heißt, oder Fachärzte sind und einfach gute Arbeit leisten und auch wirklich nur das machen. Ja?
Ein Konzept, was ich gerne erfinden würde oder irgendwann mal etablieren werde. Du kennst bestimmt den Michelin-Stern, oder?
Mhm.
Für Restaurants.
Mhm.
Und die Leute, die den Stern verleihen, die sind ja erstmal unabhängig. Ja? Es ist halt damals von Michelin. Michelin ist ja eigentlich ein Reifenhersteller.
Ja, genau, früher, die haben das über Raststätten-Dinger oder keine Ahnung.
Genau, und früher gab es halt dieses Heftchen und da wollte man halt den Autofahrern, den LKW-Fahrern, halt, die an verschiedenen Städten übernachten, es so einfach wie möglich machen und hat dann gesagt, ja, man kann hier essen, man kann hier essen, hier, man kann hier essen, hier, wir bürgen dafür. Und irgendwann in den letzten 30 Jahren wurde daraus der Hype mit 1-Sterne-Koch, 2-Sterne-Koch, 3-Sterne-Koch.
Überleg, was
aber die 100 Jahre davor war es einfach nur für die Promifahrer, damit die halt ein gutes Essen bekommen und schön weiterfahren können. Weil woher willst du wissen, welches Restaurant buchst du, wo du das Beste ist?
Eben.
Und diese Leute sind ja unabhängig. Das bedeutet, das sind Restaurant-Tester. Die kommen anonym in dein Restaurant, checken alles. Und du erfährst nie, dass sie da waren. Irgendwann kommt halt ein Brief und sagen, ja, wir waren da, da ist dein Stern. Und sowas
oder auch nicht.
Oder auch
aber
nicht.
Sicher, dass sie sich nicht ankündigen?
Nein.
Ich glaube schon.
Nein, nein. Die kündigen sich nicht an. Und ich denke, sowas.
Ich muss nachgucken.
Ja, und ich denke, sowas wäre gut halt für solche Beauty-Dogs, in Anführungszeichen, oder Leute, die sich halt als Schönheitsarzt ausgeben, dass man da so prüft, ne? Dass man da halt Leute hinschickt, die ganz genau erfragen, welche Qualifikation, welche Weiterbildung, welche Facharztweiterbildung, welche Operationen macht er und daran halt so quasi ein Qualitätssiegel geben, hier könnt ihr und hier könnt ihr nicht.
Wie so ein TÜV.
Ja, wie so ein TÜV.
Ja,
ich denke, sowas,
aber eigentlich ist der Facharzt ja genau
sowas
das.
Sowas braucht man. Ja? Sowas braucht man in Deutschland, damit man die ganzen schwarzen Schafe ausradiert, die immer mehr werden.
Ja, aber ich fühle mich übrigens richtig schlecht, weil ich am Anfang Beauty-Doc gesagt habe.
Nein, aber Beauty, also das ist ja auch noch so ein Thema,
oh
ja.
Gott, so
diese ganzen
gemein.
Begriffe, ja. Das gibt ja, das ist wie... Was gibt es denn in der normalen Welt, damit was man da vergleichen kann? Also du kannst dich ja jetzt nicht Sterne-Restaurant nennen, einfach so, oder?
Ja, und wenn du Nachhilfe gibst, kannst du dich auch nicht Mathelehrer nennen. Da kannst du nicht sagen, ich bin Mathelehrer.
Ja, aber die nennen, und deswegen gibt es halt diese ganzen Begriffe, weil es eigentlich noch keinen Begriff gibt für einen Arzt, der fertig ist mit seinem Studium, aber noch keinen Facharzt hat, da gibt es keinen Begriff und deswegen nennen sich alle The Beauty Dog.
Oder so, wie
Schönheitschirurg.
Ja, aber so, wie sie wollen dann eigentlich gerade. Ne?
Ja, und deswegen geht man da auch echt, oder versuchen die dagegen vorzugehen, aber es ist nicht so einfach.
Mhm. Aber so ein Komitee, was dann quasi wie so ein Michelin-Stern vergeben würde, nur für Schönheits...
Das ist our new project.
Beauty-Dogs. wäre sicherlich cool, weil wenn du dann so einen heimlichen Tester irgendwie in der Praxis irgendwo hättest, der würde dann natürlich auch mitkriegen, okay, wie sind die Leute denn wirklich im Patientengespräch und wie sieht es denn aus mit Beratung und realistische Erwartungen und,
ja, und
Ehrlichkeit.
Und Datenschutz und so weiter, ja. Das ist ja auch alles ein sehr wichtige Themen.
Ja, aber ich glaube, Patientenaufklärung, das ist ja das größte Problem. Patientenaufklärung über die Gefahren, die mit jeder Behandlung im Endeffekt entstehen und die jede Behandlung halt einfach beinhaltet. Manche sind einfach nur geldorientiert und das ist ja das Wichtige.
Okay, und also wenn wir jetzt, dann lass uns bei der Beratung bleiben. Wo würdet ihr sagen, okay, da sollten auf jeden Fall die Alarmglocken angehen im Vorgespräch, wenn ihr irgendwo in der Praxis sitzt und euch darüber informiert und mit der behandelnden Person darüber sprecht, was wie wo ihr euch wünscht?
Wenn mehr Positives als Negatives genannt wird.
Okay.
Also ich nenne in meiner Beratung immer viel mehr negative Sachen wie positive Sachen, die passieren können.
Ja, und generell, wenn es keine Aufklärung gibt, ja, die Aufklärung ist das A und O.
Und was gehört alles dazu?
Ja, dass der Behandler oder der Arzt, der vor dir steht, der muss sich aufklären, was alles schief laufen kann, ja.
Du musst trotzdem zustimmen, dass du
die Behandlung willst, obwohl du aufgeklärt worden bist, dass das und das passieren kann, ja.
Mhm. Es soll kein Verkaufsgespräch sein, sondern ein Gespräch, dir das auszureden, fast. In Anführungszeichen. So muss man sich das halt vorstellen. Und das machen die wenigsten nicht.
Okay.
Die Medien, das ist einfach, geht schnell, alles easy. Nee, also wenn ich die Hyaluron ins Gesicht spritze, gibt es viel mehr Risiken wie Benefit.
Ja.
Ja, angefangen von Infektionen, Blutungen, Wundheilungsstörungen, Gefäßverschlüsse, Autoimmunreaktionen. Das sind schon 5 Sachen, die eigentlich abschreckend sein sollen. Und dann kann ich sagen, aber das hebt das Mittelgesicht und macht die Falten weg und hält ein Jahr. Ja, da hast du 5 Gegenargumente zu 3 dafür Argumente. Und ja, so sollte eigentlich ein Gespräch sein. Und das ist halt bei uns, also bei mir zumindest so. Meine Helferinnen sind dabei, die notieren alles und so, so sind wir auf der sicheren Seite.
Ja, okay, wie sieht's aus mit, wenn dann im Beratungsgespräch irgendwie es heißt, ja, und wenn Sie dann auch noch möchten, könnten wir das gleich mitmachen, weil das würde das so und so, keine Ahnung, ja, würde dann noch schöner aussehen und so weiter, macht sowas Sinn oder ja, ist das auch schon eher so ein Ding?
Manchmal schon. Ja, okay. Du musst den Patienten halt gut einschätzen und musst dir halt überlegen, okay, wo will ich eigentlich hin, ja, und was ist so das Ziel meiner Behandlung. Ja. Mm, okay.
Also bei Leuten, die schon eine Nadel im Gesicht hatten, ja. Mm. Bei Newcomer mache ich das nicht, da gibt es von mir nur eine Behandlung.
Okay, gut. Und wie sieht es aus mit realistischen Erwartungen? Also auch da sollte man dann doch aufhorchen, wenn es heißt, ja, das wird wundervoll aussehen.
Ja, man darf nicht viel versprechen. Also wer
keine
viel
Ahnung,
verspricht,
ich mache das genauso, wie du es dir vorgestellt hast.
Nee, wer viel verspricht, der... Schwierig. Also
das Problem ist ja auch, jeder Mensch ist irgendwie anders und jeder Mensch sieht auch anders aus. Das heißt, du kannst die Lippen zwar immer ähnlich spritzen, aber die werden immer anders aussehen, weil es sind individuelle Patienten, ja. Und wenn dann jemand kommt mit 5000 Fotos von Kylie Jenner.
Ja, ist eine. Ja. Ach, warte, doch, dann, Kylie, ja, das stimmt.
Doch, ja, ja, heißt sie so, ne? Kylie Jenner oder, keine Ahnung, Jennifer Lopez oder wie auch immer, dass sie die Lippen genauso haben willst, meistens funktioniert das ja nicht. Und die Leute, die das versprechen, die, ja. Das geht nicht.
Ja, okay. Also auch da wissen wir, ja.
Oder viele kommen auch mit Lippen von Nova Lanaloff zum Beispiel. Ah, mittlerweile ja. Farina Opoku. Tausende zeigen immer die Lippen, sie wollen die. Ja. Aber die Lippenform ist ja schon ein bisschen vorgegeben.
Mm, okay. Könnt ihr uns ad hoc 5 Punkte nennen zum Thema Hygiene? Also wenn man in eine Praxis irgendwo reinkommt, worauf sollte man da achten und wann sollte man vielleicht auch einfach wieder umdrehen und gehen beim Thema Hygiene?
Erstmal muss die Praxis so aussehen wie eine Praxis. Das bedeutet keine Hunde in der Praxis. Ja, du hast ja noch nie irgendwo beim Hausarzt einen Hund oder eine Katze.
Das ist apropos die häufigste Frage, die wir gestellt
haben. Dürfen wir Hunde mitbringen?
Dürfen wir unseren kleinen Chihuahua mitbringen?
Nein.
Ach krass.
Ja,
stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber gehen sowas wie ein Aquarium oder so?
Das geht, ja. Das ist ja.
Ich glaube, viele Zahnärzte haben auch Aquarien, oder?
Ja, also wichtig.
Ganz kurz, bei Findet Nemo ist das Aquarium.
Ach stimmt,
ist doch, das ist doch
Zahnarzt.
Das, der, beim Zahnarzt. Ist beim Zahnarzt und ja, das ist der Auslöser für diesen ganzen Film.
Genau, das ist ja bei Ben. Stimmt.
Aber bei
Dori war das, gell?
Nee, Dori.
Nee, das ist beim zweiten, oder?
Beim zweiten ist irgendjemand im Aquarium.
Nee, das ist schon im ersten. Ja. Dieser kleine Nemo wird doch aus dem Meer gefischt oder ist
und landet,
landet dann im Aquarium beim Zahnarzt und will dann da wieder raus. Und dann blockieren die Pumpe, sodass das Wasser gewechselt werden muss. Und
ja,
die dann,
stimmt,
ins Klo springen können und von da aus ins Hotata
oder irgendwie sowas.
Nee, Hai Happenhua. Gott, ich hab's inhaliert. Okay, also Aquarium wäre noch vertretbar, aber Tiere in der Praxis absolutes No-Go.
Ja, und dann natürlich generell Hygienezeichen. Ne?
Essen, trinken.
Nein, das ist ja egal. Aber ist der Stuhl sauber? Ja, arbeiten die Behandler mit Handschuhen?
Handschuhe, Kompressen.
Wird der Stuhl, ähnlich wie beim Zahnarzt, wird der Stuhl abgewischt? Ja, wird steril gearbeitet? Zum Beispiel auch insbesondere, wenn man mit Kanülen arbeitet, wird da halt sauber gearbeitet. Ich habe neulich einen hier im Saarland gesehen, der hat Po infiltriert und da, als ich das gesehen habe, ich gedacht, oh mein Gott, also wie dreckig das war.
Warte, Po infiltriert?
Also mit Hyaluron in den Po.
Ja.
Und wenn man da ein Bakterium reinbekommt, da bist du lebensbedrohlich infiziert. Ne? Dann bist du erstmal ein halbes Jahr im Krankenhaus.
Hast eine Blutvergiftung dann, oder
eben,
wie?
Das muss super steril gemacht werden in einem sterilen Arbeitsraum, nicht irgendwie in einem normalen Behandlungsraum, auf einer normalen Behandlungsliege. Das geht nicht. Und dann natürlich...
Das sind ja auch die kleinsten Sachen, ja. Handschuhe, einfach Handschuhe.
Mhm.
Alles logisch, aber viele machen es, glaube ich, nicht.
Okay. Also Hygiene kommt auch noch dazu. Wie sieht es aus mit Nachsorge?
Das ist Geschmackssache. Ne? Also es gibt Ärzte, die machen Nachsorgen. Wir machen zum Beispiel Kontrolltermine. Es gibt aber auch genug Ärzte, die sagen, das braucht man nicht. Mhm. Ich finde, das kann man nicht verurteilen oder beurteilen, weil ich finde, manche arbeiten halt so und manche so, oder?
Ja, das Wichtige ist halt, also wir bieten bei jedem Kontrolltermin an, das lieben die Leute. Viel wichtiger ist die Erreichbarkeit. Ne, wenn irgendwas passiert, also wenn du unterspritzt, musst du halt einfach erreichbar sein für die nächsten 4 Tage. Weil du weißt ja nicht, habe ich ein Gefäß getroffen, habe ich einen Nerv getroffen, habe ich Bakterien da reingebracht. Und bei solchen akuten Sachen sind halt die ersten Tage die wichtigsten Tage. Ja, insbesondere bei Gefäßverschlüssen. Und da kannst du nicht sagen, ja, okay, wir haben jetzt Freitag, das wird schon, wir sehen uns einfach Montag. Wenn es ein Gefäßverschluss war. Es ein Gefäßverschluss war und wir warten jetzt 48 Stunden bis Montag, dann kann es unter anderem sein, dass das Areal tot ist.
Okay, also würdet ihr sagen, auch gerade irgendwie so eine, also ich meine, klar, im schlimmsten Notfall kann man auch einfach irgendwie dann in die Notaufnahme in Krankenhaus fahren.
Die können dir nicht helfen.
Nein. Es ist ja trotzdem nicht verkehrt, wenn du weißt, die Person, die dich irgendwie behandelt hat, hat vielleicht eine Notfallnummer noch da und ist irgendwie erreichbar, wenn wirklich die Kacke dampfen sollte.
Ich persönlich hatte nur 2 Gefäßverschlüsse bis jetzt, was wirklich eine verdammt gute Quote ist. Und die waren beide Male Weihnachten. Und da bin ich halt wirklich am ersten Weihnachtstag in die Praxis und habe das halt aufgelöst.
Ja.
Ja, das war halt, also genau an solchen Tagen tritt halt so Mist halt auf. Und da muss man erreichbar sein. Da kannst du nicht sagen, ja, ich bin jetzt mit der Familie und was weiß ich.
Ich esse noch Raclette fertig, dann komme ich.
Das zweite Mal war auch Weihnachten, aber ich war selber nicht da. Na, aber dafür hatte ich natürlich einen ärztlichen Kollegen, der dann in meine Praxis kam, wo alles schon quasi vorbereitet war von der Helferin, die halt darauf auch geschult sind und der auch entsprechend dann halt auflösen konnte. Ja, okay. Das spielt jede Stunde wirklich einen sehr großen Faktor und da darf man keine Zeit verlieren. Nochmal was Ernstes, was mir jetzt so gerade einfällt. Und zwar, viele, gehen wir mal so, es werden ja mittlerweile alle Substanzen von irgendwelchen Fachfremden einfach irgendwo reingespritzt, ja. Und manche solcher Substanzen können also nicht nur Allergien, sondern so eine Schocksituation hervorrufen, so ein anaphylaktischer Schock.
Ja. Ja,
das bedeutet, man reagiert halt allergisch mit Luftnot und wirklich lebensbedrohlichen Symptomen auf das entsprechende Medikament, was applaziert worden ist. Und da muss man auch die Fachexpertise haben. Das bedeutet, du musst halt wissen, kann ich die Atemwege sichern? Nummer 1, ja. Oder nehmen wir mal an, also die Leute können richtig krampfen. Wie löse ich den Krampf?
Irgendwas zwischen die Türkeil, zwischen die Zähne.
Ja, also so Basics. Die Leute können oder wenn du mit bestimmten Sachen am Hals rumhantierst, du könntest theoretisch die Halsschlagader treffen. Was machst du dann in dem Moment? Was macht man denn dann?
Finger drauf und warten, bis
das sind so die ersten, nicht die erste Hilfemaßnahmen, aber wirklich diese Notfallmaßnahmen, die man als Arzt im Krankenhaus lernt, das haben die Leute halt nicht drauf. Und das sind halt Qualifikationen, wo man, du kannst dich ja noch an Olga erinnern. Olga meinte, sie hat sich ja erst, sie ist ja wie wir auch halt Notarzt, ja. Und sie meinte auch, das gibt ihr halt die Sicherheit. Deshalb traut sie sich halt viel. Und ich verstehe halt nicht die ganzen Leute, die nichts drauf haben und sich trotzdem trauen, am Hals mit einer Kanüle oder mit einer Nadel rumzuhantieren, um Medikamente irgendwo reinzuspritzen, die nicht erprobt sind. Weil, wenn da was passiert, Gott bewahre.
Ja. Ja?
Die Leute überleben das nicht, bis der Notarzt dann da ist.
Scheiße.
Ja, und wir hatten schon Krämpfe auf irgendwelche Spritzen. Die hatten wir.
Ach krass.
Ja, und da muss man halt wissen, wie man.
Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Cola und Traubenzucker hilft dann halt auch nicht mehr.
Nein, bisschen Cola und Traubenzucker hilft dann nicht. Und meine Mädels wissen das. Also einmal pro Jahr gibt es bei uns
einen Erste-Hilfe-Kurs,
auch verpflichtet für uns. Weil wenn du zu lange aus dem Krankenhaus raus bist, bist du auch raus aus der Routine.
Das glaube ich. Ja. Also auch da kann man ja irgendwie entweder sich Lebensläufe anschauen. Bevor man irgendwo hingeht.
Ja, aber das reicht nicht nur für das praktische Jahr. Also wenn da steht, praktisches Jahr in der und der Klinik absolviert oder im Ausland absolviert und danach kommt nichts, sondern direkt die eigene Praxis eröffnet, dann weiß man schon, okay, derjenige hat eigentlich nichts gemacht in seinem Leben.
Natürlich glaube ich dann auch so ein bisschen einfach die Kosten im Blick haben, ne? Dass man so das Preis-Leistungs-Verhältnis im Auge hat. Also was zu günstig ist, kann einfach nicht realistisch sein. Und so ein bisschen auch Geduld, also sich selber Geduld nehmen, wahrscheinlich die richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn man ein Bauchgefühl hat, zumindest ist das meine Erfahrung, wenn man bei irgendwas ein richtig mulmiges, komisches Bauchgefühl hat, dann auch vielleicht einfach mutig sein und sagen, nee, doch nicht.
Ja, und wenn zum Beispiel auch viel los ist, ja, das heißt ja dann auch, dass das gut sein muss. Ja.
Ja.
Also nicht abschrecken lassen von langen Wartenzeiten oder wie auch immer.
Also so eine Mini-Checkliste haben wir zusammen. Wir können hier noch einmal kurz zusammenfassen. Mhm. Also Facharzttitel, dann auch entsprechend Zertifizierungen, vor allem von ISAPS. Was war es noch?
EAFBS.
Und?
DGPREC.
Okay, da könnte man schauen, ob...
DGEPC.
DGEPC, genau.
Da könnte man schauen, ob da irgendwo was hängt. Dann natürlich Erfahrung und ob sich die Leute, die behandelt, dann auch entsprechend spezialisiert haben. Dann gibt es ein umfassendes Beratungsgespräch. Wenn euch gesagt wird, ja, wir machen das alles so, wie du das gerne möchtest, dann wäre ich vielleicht so ein bisschen skeptisch. Und wenn ihr auch überhaupt keine Kontrapunkte quasi wenn euch keine Kontrapunkte genannt werden, dann so ein bisschen Hygiene und Ausstattung und transparente Kosten und Bauchgefühl.
Perfekt zusammengefasst.
Genau. Okay. Ihr könnt ja mal gerne auch irgendwie über Insta berichten.
Über eure Flops und Tops.
Genau. Vor allem am allerliebsten hören wir eigentlich die Tops, aber natürlich auch gerne die Flops. Schreibt die uns, müsst ihr auch nicht unbedingt kommentieren, sondern slidet in die DMs auf Insta, TheBeautyBuzz_Podcast. Und habt ihr eigentlich, zum Abschluss, ganz kurz, habt ihr eigentlich schon mal Patienten weggeschickt, weil ihr gesagt habt, nee, umgekehrt finden wir dich jetzt aber als Patient zu unseriös?
Ja, wenn es nicht harmoniert und wenn es nicht passt, dann tschüss.
Ciao, Kakao. Da können wir mal in der nächsten Folge drüber sprechen.
Machen wir.
Über unverschämte Patienten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.
The Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.